Herzlich willkommen, mein Name ist Patrick. Das hier ist Hör mal zu, der Late Night Podcast auf Spotify. Und es ist meine Show. Und nochmal herzlich willkommen zur zweiten Folge Hör mal zu, der Late Night Podcast auf Spotify. Mein Name ist Patrick und wir starten gleich direkt los in Folge Nummer 2. Als erstes möchte ich mich aber bei allen bedanken, die sich Folge 1 angehört haben. Ich war ein bisschen überrascht, als ich auf Anchor ging und die Aufrufzahlen gesehen habe, aber positiv überrascht. Und dann war ich genauso überrascht über dieses positive Feedback, was ihr mir dagelassen habt, wie viele Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, das war super, es hat sie total unterhalten, es war witzig, es war nicht zu ernst, es hat Spaß gemacht, es ist einfach, wow. Eure Teilhabe bei der Sache war echt großartig und hat mich sehr gefreut. Wer gerne Kritik, Feedback oder sonst was gerne dalassen möchte, kann gerne auf Instagram gehen und die Seite Hör mal zu liken, folgen. Und mir gerne Kritik, Feedback schicken und ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht auch coole News, die wir hier vorstellen können, so wie wir es jetzt gleich am Anfang des Podcasts machen werden. Genau. Und nun würde ich sagen, ohne groß zu erzählen, starten wir eigentlich auch direkt mit meiner Show. Und zwar habt ihr in den letzten Tagen den kleinen, wirklich nur sehr kleinen und ohne große Auswirkungen stattfindenden Disput und Eklat um Jens Lehmann und Dennis Aogo mitbekommen. Falls nicht, kauft euch bitte ein Smartphone und abonniert einen Spiegel. Ansonsten werde ich es für alle anderen jetzt auch nochmal erklären, weil es gibt noch eine dritte Person, die sich dran beteiligt hat. Lehmann, aber erstmal von vorne. Jens Lehmann schrieb eine Nachricht und zwar aus Versehen an Aogo. Man weiß nicht genau, an wen er sie sonst schreiben wollte. Er schrieb sie aus Versehen an Aogo und Inhalt dieser Nachricht war: Ist Aogo euer neuer Quotenschwarze? Dennis Aogo hat die Nachricht bekommen und er hat sie halt öffentlich gemacht, sodass sie für jeden, ja, eigentlich lesbar war, hörbar war und dadurch wurde das bekannt, dass Jens Lehmann sowas geschrieben hat. Daraufhin war die Konsequenz, dass Jens Lehmann von all seinen Tätigkeiten beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin entbunden wurde, was eine harte Konsequenz ist, vielleicht auch eine zu Recht stattgefundene Konsequenz, aber es ist sehr krass und dann war es ein Tag später, zwei Tage später, da hat Dennis Aogo in einer Live-Berichterstattung zum Champions-League-Halbfinale von Sky den Spruch rausgehauen, da ging es um Manchester City, die trainieren bis zur Vergasung. Ich muss als erstes sagen, ich habe diesen Spruch in Kombination mit Fußball noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, die trainieren das bis zur Vergasung. Also Antisemitismus und Fußball habe ich bis jetzt noch nie so in eine Bahn gebracht, aber wer weiß, was da noch hintersteckt. Auf jeden Fall war das total daneben und jetzt darf er auch erstmal nicht als Experte für Sky weiterarbeiten. Jetzt habe ich aber noch gelesen gehabt, ich weiß gar nicht, wie zuverlässig die Quelle da ist, dass Aogo selber zurückgetreten ist. Also er ist selbst zurückgegangen und hat sich nicht rauswerfen lassen. Jetzt kommt es eigentlich, denn eigentlich wollte ich einen Gag dazu schreiben, in dem man halt noch diesen Eklat erweitert und Bezug auf die Politik nimmt, doch das hat der gute Herr Boris Palmer dann für mich übernommen und zwar ging es nämlich weiter. Boris Palmer, der schrieb machte einen Post auf Facebook, der da lautet: Eine private Nachricht und eine unbedachte Formulierung. Schon verschwinden zwei Sportler von der Bildfläche. Der Furor, mit dem Stürme im Netz Existenzen vernichten können, werde immer schlimmer. Damit will er einfach nur aussagen, sobald du einmal etwas falsch machst, egal in welcher Größenordnung, du bist weg. Und sieht das gerade und gibt, glaube ich, auch ein bisschen dem Internet die Schuld dran. Und ich würde jetzt auch mal hineininterpretieren, den sozialen Medien, dass ein Ausscheiden von solchen Menschen verlangt wird. Jedoch blieb es nicht dabei. Ein weiterer Nutzer der Plattform Facebook kommentierte den Beitrag von Palmer und behauptete, Palmer würde Rassismus relativieren. Was schrieb Boris Palmer darauf? Was naheliegend ist und total klar, wenn man gesagt wird, man relativiert Rassismus. Er schrieb, der Ogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen N-Punkt-Punkt-Schwanz angeboten. Ich möchte das Wort jetzt nicht unbedingt hier erwähnen. Palmer bezog sich damit auf seit einigen Tagen im Netz kursierende, aber nicht verifizierten Facebook-Kommentar, in dem eine Nutzerin Aogo unterstellte, mit einem ähnlichen Spruch eine Frau angesprochen zu haben. Boris Palmer kassierte einen riesen Shitstorm. Jetzt ist, glaube ich, auch so weit, dass von ganz oben von den Grünen, also man muss dazu sagen, falls jemand nicht weiß, Boris Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen und der Partei Die Grünen zugehörig, dass jetzt von ganz oben der Partei sein Ausschluss verlangt wird. Daraufhin sagte er, um natürlich seinen Kommentar zu relativieren, mein Kommentar war ein erkennbar völlig grotesker und irrer Rassismusvorwurf gegen Aogo. Mir war natürlich klar, dass es sich bei den Facebook-Vorwürfen gegen Aogo, auf die ich angespielt habe, sehr wahrscheinlich um einen Fake handelt. Das war der Sinn meines ironischen Kommentars. Wenn man unbedingt will, kann man in jedem einen Rassismusvorwurf machen, egal wie konstruiert der Vorwurf ist und ob er auf echten Tatsachen beruht oder nicht. Das heißt, wir haben hier den nächsten Menschen, der probiert, mit Ironie zu arbeiten, obwohl er es anscheinend nicht kann. Dazu kann ich eigentlich nur sagen, nachdem Hashtag alles dicht machen schon so gut geklappt hat, probiert sich der nächste Comedy-Experte mit ironischen Kommentaren im Netz. Also dann geht das mittlerweile für mich so weit, dass ich von Greta Thunberg verlange, dass sie ironisch nach Dubai fliegt, ironisch Delfine jagt und bitte auch ironisch bei Love Island mitmacht. Dann die nächste Schlagzeile. Und die ist noch gar nicht so alt. Also das mit Lehmann und Aogo ist jetzt auch nicht so alt. Aber ich fand es ganz interessant. Der französische Bildungsminister hat die Verwendung geschlechtsneutraler Schriftsprache an Schulen per Erlass verboten. Die in Frankreich verwendeten Pünktchenwörter, das ist das bei uns, wenn wir Schüler, Strich oben und dann innen schreiben. Das wird in Frankreich mit Punkten und oftmals ES oder so gemacht. Die in Frankreich verwendeten Pünktchenwörter behinderten das Lesen. Das ist die Aussage, so dass Grundschüler so eine höhere Hürde haben, das Lesen zu lernen. Ich finde dieses Thema Gendern in unserer Schreibschrift sehr schwierig, weil ich verstehe es nicht ganz, warum man das machen soll. Und ich kann es verstehen, aber gleichzeitig kann ich es auch irgendwie verstehen, wenn sich Menschen diskriminiert fühlen, weil da steht der Lehrer, obwohl sie eine Lehrerin sind. Ich kann es immer nur so sagen, dass wenn ich etwas geschrieben habe, dass ich immer die Person damit angesprochen habe. Schreibst du einen Text für eine Professorin, schreibst du logischerweise Professorin so und so. Ich sehe da nicht so ein ganz großes Problem, aber anscheinend sorgt diese Schlagzeile für viel Trouble und Aufmerksamkeit. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist das ehrlich gesagt doch scheißegal. Solange die Franzosen weiter guten Wein und Croissants machen, können sie an den Schulen machen, was sie wollen. Das ist mir dann echt egal. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von Croissants zu Sophie Scholl? Ich glaube, da gibt es keine gute Überleitung für. Und zwar, Sophie Scholl wird 100 Jahre alt, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und es gibt ein unfassbar, das ist jetzt kein witziger Beitrag oder kein ironischer Beitrag, so wie Boris Palmer das gerne mal macht oder von mir ist auch gern die ganze deutsche Schauspielerriege. Zu alles dicht machen, muss ich eh mal sagen, erstens, die Hälfte der Leute, die da mitgemacht haben, kannte ich nicht und das soll irgendwie Deutschlands höchste Schauspielerriege sein und gleichzeitig, das habe ich zwar logischerweise aus dem Podcast Gemischtes Hack und möchte jetzt nicht einfach nur das nachsprechen, aber ich möchte es nochmal erwähnen. Es ist mir so scheißegal, was die gesagt haben. Es ist so unfassbar scheißegal. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war mir selten etwas so scheißegal wie diese Aktion dieser Schauspieler, dass sie danach auch in Talkshows saßen und versucht haben, sich zu erklären, wo ich mir dachte, es ist mir gerade so scheißegal. Mir ist natürlich nicht das Problem egal, aber das, was diese Menschen dazu zu sagen haben, weil es sind Schauspieler, es sind Künstler, die können über die Pandemie, können die auch mitreden, klar, weil auch deren Arbeit eingeschränkt ist, aber deren Arbeit ist genauso eingeschränkt wie die von allen. Und ja, auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, so hoch gejubelt wurde, aber wenn wir uns mal runter reduzieren, es ist so scheißegal, was Liefert und Schieß mich tot dazu sagen haben. Bleiben wir mal bei Sophie Scholl. Und zwar gibt es Sophie Scholl ein Instagram-Tagebuch. Ich habe das sogar auf meiner Instagram-Seite, auf der Instagram-Seite mal geteilt. Ich bin Sophie Scholl, heißt die Seite, und es geht darum, dass das Leben der Sophie Scholl oder gewisse Auszüge daraus geteilt werden, wenn es damals Instagram gegeben hätte. Und es ist unfassbar gut gemacht. Ich glaube, das Projekt ist von SBR und noch irgendeinem Dritten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von wem. Es ist unfassbar gut gemacht. Es ist spannend, man fühlt sich in diese Welt hineingezogen und man ist irgendwie mit dabei. Und das zeigt mir persönlich als Medienpädagoge, was für eine Macht dieses Medium doch hat, insbesondere Instagram-Stories. Man fühlt sich, als wäre man mit dabei. Man entwickelt, vielleicht liegt es auch daran, dass man weiß, wie es endete, aber man ist wirklich mit dabei. Es ist spannend, es ist aufregend, es fühlt sich alles sehr richtig an, was die Frau macht. Und dieses Problem, was es damals gab, es wird ja immer so geredet, das kann es heutzutage nicht mehr geben, aber es macht es für die heutige Zeit sehr präsent. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn jeder da mal reinschaut und die nächsten Tage das einfach mitverfolgt. Ich habe gesehen, über 500.000 Menschen folgen dem Projekt schon. Und ich war irgendwie sehr stolz drauf, als ich gesehen habe, dass es so viele sind, weil sich dann hoffentlich so viele dafür interessieren und vielleicht ein bisschen mehr über diese Zeit lernen wollen aus der Sicht von Sophie Scholl. Apropos Instagram. Wie kommt man von Instagram über Facebook? Ganz einfach, Donald Trump. Und zwar, Donald Trump bleibt weiterhin bei Facebook gesperrt. Unfassbar. Trump ist sogar so unbeliebt, dass selbst ich diesen Gag hier nicht zu Ende... Nächste. Jetzt kommt auch was sehr, sehr Witziges, was ich noch gelesen habe. Und zwar geht es um Gabby Long. Es ist kein Promi, es ist eine einfache Frau, die im Fitnessstudio war. Und diese Frau kommt aus Pennsylvania und wurde in ihrem eigenen Fitnessstudio eingesperrt. Die Leute haben den Laden dicht gemacht, sie war aber noch da, hat dann über die App TikTok Kontakt mit ihrer Community gehalten und hat natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwann wurde sie dann doch rausgelassen, weil dann irgendwann erkannt wurde, okay, es ist das Studio, sie wurde rausgelassen. Aber, und das finde ich ist eigentlich die Pointe der Geschichte, es wäre nicht das Amerika, wenn sie am Ende nicht doch das Fitnessstudio verklagen will. Und ich kann euch sagen, sie wird mit sehr, sehr viel Geld aus der Sache rausgehen. Also lasst euch gerne einsperren. Ich muss aber da mal zu, also nicht falsch verstehen. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich wäre mal gerne in einem Supermarkt eingesperrt oder bei Toys R Us. So über Nacht, ich glaube, das wäre schon ganz geil. Die nächste Nachricht, und zwar, sorry, dreht es sich um Emilia. Und alle fragen sich, wer ist Emilia? Emilia ist noch sehr, sehr jung. Emilia ist nämlich geboren worden vor kürzester Zeit und sie ist das zweitschwerste Mädchen, das jemals in Großbritannien zur Welt gekommen ist. Sie ist nämlich 5,890 Kilo schwer. Knapp hinter einem 2012 geborenen Mädchen mit 6,4 Kilo. Damit man mal ein Verhältnis dazu hat, ich glaube, alle Eltern werden sich jetzt denken, wow, das ist viel. Und für die, die kein Kind haben und nicht wissen, wie schwer so ein Kind bei der Geburt ist, im Durchschnitt sind es 3500 Gramm. Also man kann fast sagen, dass das Kind 2,4 Kilo schwerer ist. Ein riesen Ding. Die arme Mutter lag 24 Stunden in Wehen. Es gab einen Notkaiserschnitt und drei Leute, die das, die den kleinen Brummer raushoben. Dem Kind geht es soweit gut. Ich fand dennoch, dass es mal erwähnenswert ist. Und ich hoffe, dass die Eltern nicht direkt ja, pleite gehen, weil sie dem Kind so viel zu futtern geben müssen. Ich habe keine Ahnung, ob das Kind vielleicht wird es auch einfach nur groß, so, weiß nicht, so 2,30 Meter oder so. Auf jeden Fall ist das echt ein kleiner Brummer. Der Bauch von der Mutter muss auch krass ausgesehen haben, weil das nimmt ja schon ein bisschen Platz weg. Ach genau, und ich habe gelesen, dass die Ärzte noch dachten, das wären Zwillinge. Also, sehr verrückt. Apropos Zwillinge, heute ist Tag der Überleitung. Zwillinge, was fällt mir zu Zwillingen ein? Zu Zwillingen fällt mir relativ wenig ein, deswegen teile ich euch mal ein Bedürfnis meinerseits mit. Und zwar, es wird langsam wärmer. Morgen kommen wir, glaube ich, an die 27 Grad. Und wenn es so warm wird, ich glaube, die Leute haben Lust, sich zu verlieben. Ich unterstelle einfach mal allen Leuten, die gerade richtig Lust haben, sich zu verlieben. Doch wie funktioniert das? Wie funktioniert das in einer Pandemie? Genauso, wie es eigentlich vorher funktioniert hat, nämlich über Tinder. Tinder ist die Dating-App auf der ganzen Welt mit unfassbar vielen Millionen Nutzern. Ich würde fast behaupten, jeden Menschen, den ich kenne, hat es mal benutzt. Doch irgendwas stimmt bei Tinder nicht. Und zwar etwas ganz Komisches. Und zwar, wir werden über Tinder reden, aber im Kontext von Vergewaltigung und wie Tinder mit vergewaltigten Nutzerinnen umgeht. Also, liebe Leute von Tinder, setzt euch hin und jetzt hör mal zu. Tinder wurde 2012 von Sean Redd, Jonathan Bedeen, Justin Maiten, Joe Munoz, Dinesh Morjani und Whitney Wolf gegründet und kam 2012 am 12. September zum ersten Mal für iOS auf den Markt. Wie funktioniert Tinder für die Leute, die es nicht kennen? Du meldest dich bei Tinder an, lädst Bilder von dir hoch, schreibst einen Profiltext und schon bist du in der großen Welt der Liebe gefangen. Du kriegst Vorschläge, das heißt, du kannst eingeben, wie alt die Leute sein sollen, die du vorgeschlagen bekommst und in welchem Umkreis diese Leute sind. Also gibst du sowas ein wie 20 bis 25 und alle im Umkreis von 10 Kilometern. Und dann hast du jeweils die Möglichkeit, dass du das Bild und das Profil der jeweiligen Dame oder des jeweiligen Herren nach links oder nach rechts wischst. Ich weiß leider nicht mehr, was jetzt das Gute und was das Schlechte war. Gehen wir mal davon aus, ich meine, nach rechts wischen wäre, ja, auf jeden Fall, wenn man nach rechts wischt, bedeutet das, ich möchte diese Person kennenlernen. Wenn man nach links wischt, bedeutet das, ich möchte diese Person nicht kennenlernen. Sollte das Mann A bei Frau A nach rechts wischen und Frau A wischt nach rechts bei Mann A, dann kriegen beide die Benachrichtigung, it's a match. Und dann erschließt sich die Funktion, dass die Personen miteinander schreiben können. Genau, und so schreiben die Leute miteinander und können sich dann kennenlernen, verlieben und sonstige Dinge tun. Nach einer gewissen Zeit, wenn man geschrieben hat mit jemandem, ist es halt auch normal, dass die Leute sich halt treffen. Und man trifft sich dann irgendwann und man trifft sich im Grunde genommen auf ein Blind Date. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es ein Blind Date ist, weil du hast ja mit der Person schon lange geschrieben und sie hat dir vielleicht auch persönliche Dinge erzählt. Und irgendwie ist dieses komische Gefühl, ich kenne diesen Menschen nicht, aber irgendwie habe ich doch schon eine Bindung zu ihm aufgebaut. Und wie gesagt, entweder geht man dann auf ein Date oder man bumst direkt. Ist doch super. Das macht unsere Welt doch so schön. Tinder hat aber mittlerweile auch den Ruf, eine App zu sein, in der sich Leute zum Sex verabreden. Natürlich gibt es davor noch den guten Lambrusco von der Tanke, doch manchmal gibt es auch verrückte Situationen, da wollen die Frauen nicht direkt nach 10 Minuten mit dem Kerl in die Kiste hüpfen. Viele finden das sehr komisch, ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Doch leider gibt es ein Problem. Und zwar wird diese App von einigen Männern leider dazu benutzt, um schnell körperlich einer Frau näher zu kommen. Und dies geschieht auch häufig gegen den Willen der Frau. Dazu möchte ich aus einem Gerichtsurteil in Sydney etwas sagen. Ein Gericht in Sydney hat einen 33-Jährigen, der wegen Vergewaltigung angeklagt war, freigesprochen. Der Mann behauptete, der intime Kontakt sei einvernehmlich gewesen Und dafür ist die Tinder-App doch gedacht. Das ist die Aussage eines Mannes, der rechtfertigt, sexuell übergriffig gewesen zu sein und eine Vergewaltigung durchgezogen zu haben, und relativiert dies und erklärt es, denn dafür ist Tinder doch da, dass man miteinander schläft. Es kommt bei Tinder häufiger, als ich es auch vorher dachte, zu Übergriffen, Belästigung und halt auch sogar Vergewaltigung. Jetzt stellt sich natürlich einem auch die Frage, wie löst Tinder dieses Problem? Denn es sind nun mal ihre Nutzer. Es sind ihre Nutzer, sie tragen Verantwortung mit. Ich kann Ihnen sagen, wie Tinder dieses Problem löst. Bei einem Tinder-Date, Entschuldigung, ich bin gerade nur in der Reihe verrutscht mit meinen Infos. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie Tinder dieses Problem löst. Nämlich noch gar nicht, überhaupt nicht. Es gibt nämlich ein kleines Schlupfloch, und zwar Mann A trifft Frau A. Die beiden haben nur über die App Tinder geschrieben, über 1, 2, 3 Wochen, mach von mir aus 4 Wochen draus. Die zwei treffen sich. Sie fahren irgendwo hin oder sie besucht ihn, und der Mann will sich ihrer gefügig machen. Das heißt, er bedrängt sie, er belästigt sie, er bringt doofe Sprüche, fasst sie da an, wo sie nicht angefasst werden will, und es kommt eventuell zu Vergewaltigung. Der Mann kann danach sein Profil einfach löschen, und es gibt keine Möglichkeiten für die Frau zurückzuführen, dass es dieser Mann war. Die Frau kann zur Polizei gehen, kann sagen, ich wurde vergewaltigt, es war der und der, und schon ist eine Anzeige gegen unbekannt gestellt, weil oftmals dieser Mann sich einfach auch einen ganz anderen Namen geben kann. Und diese Funktion, dass du ein Match auflösen kannst, war damals gedacht, um Opfer zu schützen, und zwar, wenn sie belästigt werden. Nun gibt es leider Menschen und Männer, oder insbesondere müssen wir sagen Täter, die sich auf schamlose und ekelhafte Weise diese Funktion selber zunutze gemacht haben. Und das erst nicht seit gestern. Googelt einfach nur mal Vergewaltigung und Tinder. Da kommt Beiträge aus, ja, seit 2015 kommen da Beiträge, die man lesen kann. Und Tinder hat für dieses Problem, dass Menschen ihren Account löschen und nicht wieder auffindbar sind, dafür hat Tinder keine flächendeckende Lösung gefunden. Das, was Tinder macht, darauf werde ich gleich hinausgehen. Ich habe aber mal ein paar Vorschläge, weil es ist einfach ein absolutes Unding. Nur mal ein paar Vorschläge für Tinder. Wie wär's? Das sind 4 Ideen von mir. Wie wäre es denn, wenn man Matches erst nach 3 Monaten auflösen kann? Jedoch kann man unterbinden, dass das Match einem schreibt. Das heißt, du wirst nicht belästigt, kannst aber immer darauf zurückweisen, der war's. Man könnte zum Beispiel über die App bestätigen, dass man ein Date mit der Person hat. So kann man immer darauf zurückgreifen, falls eine Beschwerde oder eine Straftat begangen wird. Tinder könnte höhere Verifizierung verlangen. Tinder könnte nach einem Match fragen, ob man einen Screenshot vom Match machen will, sodass man eine andere Datei von dieser Person hat. Aber nein, das sind Ideen, die mir, Patrick, hier zu Hause eingefallen sind und einer großen Firma, die an der Börse ist, die milliardenschwer ist, nicht. Und das kotzt mich einfach tierisch an. Ich finde das unverschämt. Ich finde das unverschämt, wie man weiß, es gibt ein riesiges Problem. Wir reden nicht über ein kleines Problem. Wir reden über ein Problem, was Menschen und insbesondere Frauen ihr Leben versauen kann. Ihr Leben, ihre komplette Einstellung zum Leben, ihre Offenheit, ihre Sexualität, all das kann zerstört werden. Und diese App hat keine, und die Menschen, die dahinter stecken, keine Lösung dafür. Jetzt werde ich euch sagen, was Tinder anbietet. Sie bieten eine Funktion an, jemanden zu melden und reagieren mit Standardtexten drauf. Das ist ungefähr wie, wir haben ihre Meldung angenommen und werden uns die nächsten Tage drum kümmern. Und mehr passiert nicht. Das klingt jetzt für alle vielleicht noch ein bisschen, wow, ich bin noch nicht so ganz drin, aber ich habe das Problem verstanden. Dann habe ich in der Weiß ein paar Erfahrungsberichte gefunden. Und die würde ich euch gerne vorlesen. Die Namen und das Alter sind natürlich geändert. Sophie 30, was mache ich jetzt? Mich totstellen? Flüchten? Was mache ich? Was mache ich? 4 Tage nach unserem ersten Treffen hatte er Geburtstag. Er hat mich gebeten, noch vorbeizukommen und etwas mit ihm zu trinken. Ich wollte mich eigentlich schon beim zweiten Date mit ihm zu Hause treffen, das habe ich ihm auch so gesagt. Er hat mir versichert, dass er nicht vorhabe, mich ins Bett zu kriegen, also bin ich hingefahren. Die erste halbe Stunde war okay, und dann war überhaupt nichts mehr okay. Ich habe sein Bücherregal durchstöbert und er kam von hinten und hat mich in den Nacken geküsst. Ich habe versucht, mich rauszuwinden, mich weggedreht und gesagt, lass uns doch lieber noch was reden. Dann haben wir auf der Couch gesessen und er hat mein Oberteil ausgezogen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das ja eigentlich nicht wollte, aber er hat einfach immer weitergemacht. Irgendwann lag ich in Unterwäsche da und meinte wieder, dass ich das nicht will, aber er hat gesagt, aber wir kuscheln doch nur ein bisschen. Ich dachte nur, was mache ich jetzt? Mich eventuell totstellen? Soll ich flüchten? Was mache ich? Was mache ich? Ich war total benebelt und nackt. Er hat über mich gegriffen und ein Kondom aus der Schublade gezogen. Dann meinte er, soll ich noch weitermachen? Es wird dir schon gefallen. Dann habe ich die Beine zusammengepresst und gesagt, ich will nicht. Da wurde er sauer, er schlug mir gegen die Stirn, meinte, ihr Weiber heute spinnt doch alle. Was dachtest du denn, was passiert, wenn du hierher kommst? Ich bin dann raus, habe gezittert und gedacht, ich habe was falsch gemacht und die falschen Signale gesendet. Meine beste Freundin meinte, ich sollte die Polizei rufen. Aber ich dachte, es ist ja nichts passiert. Wie soll ich das denn nachweisen können? In der Zeit danach war ich richtig paranoid, habe niemandem mehr über den Weg getraut. Meinen jetzigen Freund habe ich auch online kennengelernt. Bei unserem ersten Treffen fragte er mich, warum ich so angespannt sei. Ich sagte, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Man denkt inzwischen, es sei normal, dass einem sowas passiert, wenn man sich online mit Männern trifft. Aber es ist nicht normal. Veronika 26. Ich habe überlegt, ob ich die Polizei rufen sollte. Aber er war selbst Polizist. Er sei Polizist, erzählte mir mein Match noch vor dem ersten Treffen. Er war ein total offener und netter Kerl und ich habe mich gleich sehr sicher gefühlt. Bei unserem ersten Treffen hat er mich mit dem Auto abgeholt und wir sind ein bisschen herumgefahren. Erst waren wir bei McDonald's im Drive-In, dann fuhren wir weiter. Plötzlich ist er auf einen Feldweg abgebogen und hielt an. Er stürzte sich auf mich. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht mit ihm schlafen will. Er meinte sowas wie, vielleicht das nächste Mal, aber er hat einfach weitergemacht. Ich habe überlegt, ob ich die Polizei rufen sollte, aber irgendwie dachte ich, das bringt ja auch nichts, denn er ist ja selber Polizist. Ich habe dann gedacht, dass meine beste Möglichkeit ist, einfach mitzumachen und habe ihm Oralverkehr angeboten. Ich dachte, ich muss irgendwas anderes anbieten, damit er bloß nicht weitermacht. Danach ist er mit mir nochmal in den Drive-In gefahren, meinte, ich soll mir etwas zu essen aussuchen. Er hat nichts bestellt. Rückblickend finde ich das total eklig, wie wir dann da saßen, ich mit meinem Burger, und dann hat er mich nach Hause gefahren. Er hat mich danach noch ein paar Mal angerufen. Anscheinend hielt er das Treffen für ein gutes Date, aber ich bin nie dran gegangen. Es ist jetzt 2 oder 3 Jahre her und ich denke, ich hätte einfach noch klarer Nein sagen müssen. Aber ich weiß, dass ich mich in dem Moment nicht getraut habe, denn er hat die Situation kontrolliert. Letzter Erfahrungsbericht. Anna, 19. Ich habe einfach nichts verstanden, warum er nicht den Respekt hatte, mein Nein zu akzeptieren. Letztes Jahr im Herbst habe ich mich mit diesem Typen getroffen. Wir haben uns auf ein Bier verabredet, und zwar abends im Park. Da hatten wir schon 2, 3 Wochen lang miteinander geschrieben. Am Anfang haben wir uns sehr gut verstanden. Es war alles okay, wenn nicht sogar schön. Aber dann ist er mir immer näher gekommen. Er hat mir an die Beine gefasst und unter mein T-Shirt. Ich habe ihm gesagt, das will ich nicht. Er hat aber einfach weitergemacht. Irgendwann habe ich seine Hand weggeschoben und gesagt, ich möchte das nicht. Das reicht jetzt. Das fand er total kacke. Er sagte, hab dich doch nicht so. Wir kennen uns jetzt schon lang genug. Richtige Angst hatte ich keine, aber mir war schon sehr unbehaglich zumute. Ich habe einfach nicht verstanden, warum er nicht den Respekt hatte, mein Nein zu akzeptieren. Daraufhin bin ich gegangen. Er ist mir nicht hinterhergelaufen. Hätte er das gemacht, hätte ich auf jeden Fall die Polizei gerufen. Danach habe ich noch einmal von ihm gehört. Er hat mir geschrieben und mich gefragt, ob wir das wiederholen. Geht's noch? das waren jetzt drei Erfahrungsberichte von jungen Damen, die über Dates mit auf Tinder erzählen und die durch diese Plattform entstanden sind. Doch wenn man jetzt drüber nachdenkt, fällt einem etwas auf. Ich hoffe, euch fällt es auch auf. Wie kann Tinder daran schuld sein, dass das passiert? Wie kann Tinder daran schuld sein, dass ein Mann übergriffig wird? Wie kann Tinder daran schuld sein? Tinder hat daran keine Schuld. Die einzige Sache, die sich Tinder anhören muss, ist, dass sie potenziellen Opfern keine Möglichkeit gibt, den Fall aufzuklären. Sie greifen auf keine Datenbank zurück, sie tun nichts. Dennoch kann man Tinder nicht die Schuld geben, sondern den Menschen, sprich den Männern, die kein Nein verstehen. Den Männern, die denken, sie haben einen Anspruch auf Geschlechtsverkehr. Die Männer, die Frauen nicht respektieren. Die Männer, die gewalttätig gegenüber Frauen sind. Die Männer, die diese Welt nicht verstanden haben. Genau diese Männer sind das Problem. Und nicht diese App. Männer sind das Problem, die Sex verlangen von Menschen. Die ein Nein nicht respektieren, die ein Nein nicht akzeptieren. Menschen, die nicht die Bedürfnisse der anderen auf die Bedürfnisse der anderen Rücksicht nehmen, sondern Menschen, die sich das holen, was sie wollen, egal zu welchem Preis. Diese Menschen und diese Männer sind das Problem. Und deswegen habe ich einen kleinen Aufruf gestartet. Und ich möchte mich für die Unterstützung, insbesondere von einer Person, bedanken, die selber Werbung dafür gemacht hat. Ich habe von Frauen wollte ich Audiodateien haben, die Nein sagen. Und die werdet ihr am Ende des Podcasts auch hören. Puh, Gott, das geht mir gerade. Es ist ein hartes Thema gerade, auf jeden Fall. Diese Dateien habe ich jetzt zusammengefügt und werde sie an den Podcast gleich anhängen, sodass ihr das hört. Ich möchte mit den letzten Worten zu dieser Folge sagen, respektiert ein Nein. Wenn ein Mensch, ist es egal, ob Frau, Mann, divers oder von mir aus auch ein Hund. Wenn irgendjemand Nein zu euch sagt, respektiert das. Und auch an Frauen, denen sowas widerfahren ist, respektiert nicht, dass euch nicht geholfen wird. Sichert euch ab. Jede Möglichkeit, die ihr habt, nutzt die, um euch abzusichern. Gebt euch solchen Situationen nicht hin. Und nicht wie in den Erfahrungsberichten der Damen, dass ihr irgendwie die Situation ausbügeln könnt, wenn ihr euch irgendwie hingibt. Respektiert ein Nein. Mein Name ist Patrick und das war Hör mal zu.
Nein. 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 Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.